Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Geistzeit und wir sind in unserem Bibeldossier. Und ja, ihr habt es gelesen wahrscheinlich, ne? Wir haben eine spannende Folge mit euch vor. 7 Gründe, sich über die Bibel zu wundern. Ja, wie kommt man auf sowas, Andi? Was meinst du?
Also bei mir war es zumindest so, dass ich gedacht habe, naja, also über die Bibel herziehen und demontieren und alles dekonstruieren und so. Ja, das ist nötig, das ist auch gut, das ist aber auch manchmal sehr einfach. Und ich für mich als langjähriger Bibelleser, der in seiner Bibellesegeschichte große Wandlungen hinter sich hat, ich finde den Ansatz, sich zu wundern und zu staunen, den finde ich immer gut, ne? Und sich einfach nochmal hinzusetzen und zu sagen, ich schieb alles, was ich meine, über die Bibel zu wissen, nochmal ein bisschen zurück und guck mir die Bibel und diese Texte und was sind das für Texte, was hat man mittlerweile zu diesen Texten alles erforscht und rausgefunden, das gebe ich mir nochmal neu. Das finde ich eigentlich einen schönen Ansatz.
Ja, und jetzt seid ihr schon mittendrin, ne? Und kurz zur Erläuterung für die, die hier neu zustoßen. Wir sind Andreas Loos, Thorsten Dietz, zwei Theologen bei Fokus Theologie, Erwachsenenbildung der Deutschschweizer Reformierten Kirchen. Und wir haben Lust mit euch, die Welten der Theologie zu durchreisen, neue Gebiete der Bibel zu erforschen, die noch nie ein Mensch gesehen hat. Und ganz schlicht zu fragen, wie kann Glaube heutig gehen, in vernünftig und schön, so dass er Gott und den Menschen gerecht wird.
Ja, und bei diesem Thema finden wir uns nicht mit diesen beiden Alternativen ab, dass du entweder die Bibel abhakst und sie vielleicht maximal nur noch so als literarisches Produkt oder historisch interessant so betrachtest und auf der anderen Seite des Spektrums wäre eben so eine ja fundamentalistische Absolutheit, wo irgendwie die Bibel ist immer automatisch Gottes Wort. Das sind zwei Extrempositionen. Wir finden irgendwie, nee, das geht anders. Man kann begeistert sein von der Bibel und sie zugleich redlich und wissenschaftlich lesen und umgekehrt. Und da wollen wir uns in diesem Bibeldossier mit vielen Theologinnen, Theologen und auch mit unseren ZuhörerInnen auf den Weg machen. Und wir haben ja einiges an Reaktionen schon ausgelöst durch die erste Folge. Ist die Bibel Gottes Wort? Das war heftig, Thorsten.
Also wir waren ein bisschen verblüfft. Natürlich haben wir gehofft, dass das Thema funktioniert und zieht. Aber ganz ehrlich, wir verraten euch ein Geheimnis. Noch nie hat eine Folge in den ersten 10 Tagen so viel Aufrufe gehabt wie die. Das ist wirklich, ja, ist alles noch, also so ist es. Ne? Wir sehen das bei den Aufrufzahlen der Podcast-Folge. Wir sehen es auch an den Reaktionen, die wir kriegen. Wir haben auf Social Media wirklich hunderte von Reaktionen bekommen, so quer durch die verschiedenen Angebote. Menschen haben uns Mails geschrieben, die Folge wäre weg, wenn wir euch die ganzen Reactions mal mitteilen. Vielleicht ganz bisschen was hat dich besonders bewegt oder beschäftigt an Reaktionen?
Also ich fand von den Reaktionen, die ich mir so angeguckt habe, zur Kenntnis genommen habe, fand ich eine total interessant, kommt von einem Theologen. Und der hat vom Paradox der Kanonisierung gesprochen. Also Kanonisierung, Kanon, das ist ja sozusagen, naja, hey, wie würdest du Kanon definieren? Es ist ja eigentlich so die Festlegung der Bücher, die zur Bibel gehören. Sagen wir mal die christliche Bibel, Altes Testament, Neues Testament, und das ist ein Prozess, da werden wir heute drauf eingehen, auf diesen Prozess, nach welchen Kriterien und wie, wer hat da eigentlich genau festgelegt, welche Schriften, welche Texte, welche Bücher sind im großen Buch der Bücher der Bibel in oder out, ne? Aber ich fand das interessant, der machte darauf aufmerksam und sagt, es ist schon interessant, also Religionen neigen einerseits dazu, das so festzurren zu wollen, und dann haben sie einen Kanon an verbindlichen, normativen Büchern, und man stellt aber zugleich fest, diese Grenze wird wieder aufgemacht und es ist ein jahrhundertelanger Prozess im Gang, wo das, was mal als Kanon festgelegt worden ist, das wird wieder diskutiert und dann werden Texte noch einmal neu geschrieben und werden kommentiert und diese Kommentare fließen dann wieder ein und es entstehen andere Texte, in der Bibel zum Beispiel die Chronikbücher, ja, die sind sozusagen eine Rewritten Bible, ja, da sehen wir in der Bibel selber diesen Prozess, das ist eine wahnsinnige Dynamik und am Ende ist es gar nicht so eindeutig zu sagen, im Laufe der Geschichte, ab wann war nun was, wie exakt genau verbindlich, sondern das ist ein echtes Hin und Her zwischen, das ist verbindlich festgelegt, aber dann schnürt man das Paket wieder auf und ändert nochmal auch im Nachhinein verschiedene Dinge.
Ja, also ihr merkt, wir haben ganz, ganz spannende Diskussionen am Laufen mit Menschen, die sich da intensivst beschäftigt haben. Und das ist bei uns nicht die Voraussetzung im Podcast. Wir kriegen ganz andere Zuschriften, zum Beispiel von Menschen, die sagen, super, dass ihr das macht. Ich muss ja sagen, ich habe früher viel Bibel gelesen und war da voll drin. Ich war auf der Bibelschule, aber jetzt merke ich, ich habe gar keine richtige Ahnung. Die Bibel war einfach immer Beweisgrundlage für das, was in unserer Gemeinde galt. Und jetzt fange ich überhaupt erstmal an, was zu merken. Und sehe aber auch, immer wenn ich jetzt die Bibel lese, ich habe da ständig so Anflüge von früher, kann man das loswerden? Wie lernt man die Bibel nochmal neu und ganz anders lesen? So, und wieder andere schreiben uns, ich habe mich nie dafür interessiert, war nicht meine Welt. Jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, Glaube, Christentum, ich habe Lust, das mal auszuchecken. Jetzt merke ich aber, man kann da nicht einfach mal so rauchen und sehen, wie es schmeckt oder so, sondern da muss man ja viel wissen. Ne? Wie kommt man denn da rein? Wie kann man da anfangen mit, wenn man nicht mit groß geworden ist? Ich habe vor beiden Fragen riesen Respekt, da geben wir jetzt nicht einfach eine Antwort drauf. Wir sagen nur, solche Fragen, die schwingen bei uns mit und wir sagen, komm mit auf die Reise, vielleicht ist was dabei. Wir haben diese Fragen im Hinterkopf und auf dem Herzen und fragen uns das auch ständig. Wie kann man die Bibel neu lesen und wie kann man sie erstmals lesen und was sind vielleicht auch ein paar Basics? Und heute machen wir so eine Art Basics Folge. So, man könnte auch sagen, sieben Dinge, die alle über die Bibel wissen sollten oder sieben Dinge, wo es sich lohnt, richtig zu wundern oder sieben Dinge, die dir einen ganz neuen Horizont eröffnen. Und jetzt wird Zeit anzufangen.
Ja, also das, die Herausforderung ist natürlich, wir haben jetzt sieben Punkte und es ist eine heilige Zahl, also die Zahl 7 ist in der Bibel, steht so für eine Kombi aus göttlicher Fülle und irdischer Fülle. Und das zusammen macht die 7. Wir könnten ungefähr sagen, wir nehmen uns jetzt 7 mal 7 Minuten Zeit, dann wären wir bei einer ganz heiligen Zahl, 7 mal 7. Aber wir wollen es hier nicht übertreiben. Ich lese die mal schnell, Thorsten, und dann wissen wir schon, wo es jetzt hingeht. Die Bibel ist kein Buch, sondern eine Bibliothek von Texten. Die erzählten Geschichten sind nicht die Geschichten der Erzähler. Die Bibel hat keinen Verfasser. Nicht alle haben dieselbe Bibel. Man kann die Bibel nicht auslegen und der Gott der Bibel ist bis heute nicht verschütt gegangen. Und dann haben wir am Schluss nochmal so einen 7. Punkt, wo wir zurückblicken werden. Und du machst so ein bisschen den Auftakt hier mit, die Bibel ist kein Buch, sondern eine Bibliothek von Texten. Was meinst du damit, Thorsten?
Ja, das könnte man ja sagen, oh Mensch, geh weg mit so Kamellen, weiß ja jeder. Ne? Man schlägt es auf und dann sieht man ja schon und Bücher Mose und Könige und Samuel und Matthäus, Markus, Lukas und Paulus, weiß ja jeder. Ja, und man weiß es nicht gut genug. Ich denke, man kann dieses Thema, die Bibel ist kein Buch, sondern eine Bibliothek, von unterschiedlicher Seite her angehen. Bibel, Biblos, heißt ja eigentlich das Buch. Ne? Also es wird genannt das Buch. Insofern ist es ein bisschen frech zu sagen, nee, ist kein Buch, es ist eine Bibliothek. Natürlich kann man sagen, es ist ein Buch mit ganz vielen Kapiteln. Ich möchte aber einfach mal eine Lanze brechen dafür, wie vielfältig das ist. Und ja, auch mal sagen, man hat vielleicht hier und da schon mal gehört, die Bibel sagt dies, die Bibel sagt das. Das haben Leute erzählt, die auch ein gutes Anliegen hatten, und ich will das gar nicht ganz schlecht reden, möchte aber schon mal sagen, also eigentlich ist das nicht sinnvoll. Es ist nicht sinnvoll, überhaupt je zu sagen, die Bibel sagt, weil die Bibel sagt nichts. Die Bibel ist eine Bibliothek, sie ist vielstimmig, sie ist mehrstimmig, und das ist wichtig. Das, was man sofort sieht, wenn man Einleitungen, wenn man aufschlägt und Inhaltsverzeichnisse liest, dann sieht man, aha, okay, also 66 Bücher, und das ja nur für Protestanten. Ja. Bei Katholiken schwer zu zählen, 75 so über Daumen, da gibt's dann so Stücke zu Esther und Daniel und weiß ich auch nicht, wie genau die das zählen. Äthiopische Kirche noch mehr, da kommen wir noch drauf. Sagen wir 66 Bücher. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, die Werke von Marx und Engels sind ja auch so viel, ne? Oder die Gesamtausgabe von Gottfried Keller oder von Friedrich Dürrenmatt. Es ist noch interessanter und spannender. Es sind nicht nur 66 Bücher, die alle irgendwie dasselbe Thema, nicht alles irgendwie eine große Romanreihe. Es sind auch unterschiedliche Genres. Es sind ganz, ganz unterschiedliche Formen der Literatur. Es gibt Sachbücher, die sich mit Geschichte und Abläufen beschäftigen. Es gibt Fiktionales. So, es gibt Geschichten, es gibt Bibelbücher, die handeln nicht von das, was Hans und Grete mal erlebt haben, so, sondern ja, die irgendwie etwas beschreiben, man weiß es nicht, wie man es nennt. Nennt man es Mythen, nennt man es Fantasy, nennt man es Legende, nennt man es Gleichnis, nennt man Parabel. Andere Genre. Es gibt Lyrik, es gibt Texte, die reimen sich nicht, weil im Hebräischen reibt sich fast alles, ehrlich gesagt. Ja, die haben andere lyrische Merkmale, aber du siehst, jedes Wort, jede Silbe ist gezählt und gewogen und hat ihren Ort. Und es gibt Gespräche, es gibt Streitgespräche, es gibt Auseinandersetzungen, Verhandlungen. All das gehört zu diesem Bibliothekscharakter der Bibel dazu. Es gibt französischen Philosophen Paul Ricoeur, der war gleichzeitig auch protestantischer Christ, der hat mal gesagt, es gibt ein großes Problem des traditionellen Bibelverstehens. Man hat früher sehr stark versucht, die Bibel als Grundlage aller Lehre zu nehmen. Es ging immer darum, wir machen da eine Lehre draus. Naja, man kannte Lehren und Anweisungen. So, und er sagt, das ist eine furchtbare Verarmung. Das Buch ist viel reicher. Ricoeur hat das so gesagt, es gibt mehrere Grundtypen von Textgattung, Schriftgattung, die man kennen und verstehen muss. So, da gibt's die prophetische Gattung. Prophetische Texte, Prophetie ist jetzt nicht, da weiß einer, was morgen passiert und der verrät es schon heute. Das ist nicht, das ist der Alltagsbegriff von Prophet. Propheten sind Menschen, die in eine Zeit hineinreden und die behaupten, Gott hat mir was gezeigt, Gott hat mir was eröffnet, so sieht's aus. Es kann sehr kritisch sein, kann so sein, dass gar sagt, so spricht der Herr, ihr tut Unrecht. Ich habe kein Gefallen an euren Gottesdiensten, weil ihr gleichzeitig die Armen und Schwachen ausbeutet. Es kann auch sein, dass es heißt, so spricht der Herr, tröste mein Volk. Steht auf, es ist nicht vorbei, ich habe Gedanken des Friedens über euch. Prophetische Rede ist immer aufrüttelnd, anredend, durchschneidend. Es ist immer richtend oder verheißend. Es ist Zeitansage im besten Sinne. Es wird etwas mit diesen Worten gemacht. So, es gibt ganz andere Texte, die erzählen. Es sind Erzähltexte. Darunter sind historische Texte und darunter sind Texte, wo man sagen kann, das ist Dichtung und Wahrheit. Hier geht es um erlebte Geschichte, die angereichert wird mit Verdichtungen, mit Zuspitzungen. Das war in der altorientalischen, auch teilweise in der griechischen Geschichtsschreibung übrigens normal, so, man hat Reden geschrieben, das waren keine Protokolle, sondern war irgendwie auf den Punkt gebracht, war verdichtet, war auf das Wesentliche. Es gibt diese narrativen Texte und diese Erzählungen sind viel mehr als Abbildung, so ist es gewesen. In der Erzählung geht es um Sinn, geht es um Identität. Wer erzählt, sagt nicht nur, dass es passiert, sondern sagt, Das ist die Geschichte, die mir verrät, wer ich bin. So, das ist das Gewebe, in dem wir uns befinden. Das ist Teil, ja, dessen, was unser Auftrag, unsere Bestimmung ist. So, dann gibt's Texte, die sind Rechtstexte. Texte, die Weisung sind, Satzung, ganz normativ, gemeinschaftsstiftend. Und da sind ganz elementare Sachen drin. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Da sind ganz konkrete Dinge drin. Wenn jemand dir ein Pferd stiehlt und du hast es nicht gemerkt und du kriegst es jetzt raus und du hast ihn entdeckt, dann musst du dies und dies machen und da brauchst du so und so viel Zeugen. Und das ist die Strafe. Natürlich kein Pferd, ne? Weil da hast du ein Thema, ein Ochse oder irgendwie was anderes. So, diese Rechtstexte sind ungeheuer spannend, haben natürlich eine ganz andere Logik, ganz anderen Sinn als prophetische Zeitansage oder Erzählung. Dann gibt es einen Bereich Weisheit. Es gibt reihenweise Bibelbücher wie Sprüche oder Prediger oder Hiob. Da geht es nicht darum, so sagt Gott. Da geht es auch nicht darum, das und das ist passiert. Da wird um Grundfragen des Lebens gerungen. So, wie kann das sein, dass ich leide? Gibt es unschuldiges Leiden? Oder ist immer jemand schuld? Wie weit kann ich tatsächlich sagen, diese und diese Ursachen haben jene Wirkung? Wie kann ich das soziale Leben verstehen? Was sind Gesetzmäßigkeiten im Sozialen? Kann ich so sagen, der Weg zum guten Leben ist dies und das? So lebt der Gerechte, so handelt der Weise, so handelt der Tor. Oder ist es auch mal ganz anders? So, diese Grundfragen werden in der Weisheit verhandelt. Das Interessante ist, in diesen Büchern tritt keiner auf und sagt jetzt mal Schluss, denn Gott sagt so und so. Nein, es wird Erfahrung verarbeitet, schon im Bewusstsein Gottes. Aber so, ja, Gott als Schöpfer hat diese Welt geordnet und wir können sie verstehen. Und das ist Erfahrungswissen. Weisheit ist Erfahrungswissen. Und dann gibt's wieder andere Texte, die erklären nicht, die weisen nicht, die beschreiben nicht, die reflektieren nicht. Das sind Texte, wo mit heißem Herzen gesprochen wird, dankend oder bittend, klagend, ja schreiend, verzweifelnd oder lobend, preisend, voller Jubel. Psalmen und viele Texte, die verstreut sind über die ganze Bibel, sind ganz heiße Texte. Es sind Texte, die Gott anreden, Texte, wo es heißt, ich schütte mein Herz vor dir aus, wo Menschen ganz und gar drin sind. Ja, du kannst über Liebe nachdenken und viel erklären und darüber sinnieren. Wenn du sagst, ich liebe dich, bist du in einer anderen Welt. Das ist was anderes, als die Chemie des Gehirns zu erklären. Die Psalmen sind nicht im Modus, die romantische Liebe ist eine Erfindung des Zeitalters Ende des 18. Jahrhunderts. Ja, schön, das ist richtig so. Ne? Aber du kannst nicht sagen, ich liebe dich, um es mal in der Sprache des romantischen Zeitalters zu sagen. Das wäre ein Absacker, du wirst dich wundern. Ne? Also reinzugehen in so eine Haltung und existenziell ernst zu reden, das ist anders. Die Bibel ist eine Bibliothek. Unterschiedlichste Bücher, unterschiedlichste Genres und es ist wahnsinnig interessant. Nicht so bei der Frage zu bleiben, was lehrt die Bibel oder was befiehlt die Bibel, sondern ihrer Fülle nachzuspüren. Für mich war es eine ungeheure Entdeckungsreise, das mal zu entdecken. Das Spannende ist, diese Entdeckungsreise wird immer interessanter, je länger man sie macht, weil die Bibel echt reich ist.
Ja, vielleicht können wir ganz kurz und spontan doch etwas machen, was sich ja jetzt geradezu nahe legt. Also sagen wir mal, wenn wir mal davon ausgehen, die hebräische Bibel, die übrigens nicht gleich das christliche Alte Testament ist, kommen wir vielleicht in ein paar Momenten drauf. Aber die Bezeichnungen dafür sind ganz unterschiedlich. Aber eine Bezeichnung ist der Tanakh. Und der steht für die Tora, für die Nevi'im und für die Ketuvim. Das sind also die Tora. Das wären dann das, was du gesagt hast, das sind gesetzliche Gesetzestexte, das sind Rechtstexte, da geht's um Weisung. Das ist ja relativ einfach zuzuordnen. Dann haben wir natürlich auch relativ straightforward sind die Propheten. die prophetischen Bücher. Dann haben wir natürlich das, was du jetzt als letztes gesagt hast, dieser hymnisch-liturgische Charakter. Haben wir natürlich ganz stark, wie gesagt, in dem Psalm. Und jetzt gibt's aber dieses Letzte, diese Schriften, diese Ketuvim. Was gehört da alles noch zu? Hast du das spontan drauf? Zu den Schriften?
Ja. Und ich würde zu den ersten beiden sagen, beide haben ja Mischgewebe. Ja. Ne? Die Tora hat Erzählungen und Rechtsatzungen und beides miteinander verzahnt. Genau. Das ist super spannend. Heute haben wir das so nicht. Also jedes Gesetzbuch der Welt, da kriegst du nichts erzählt. Ne? Ja. Jede Erzählung der Welt kriegst du keine Normen. Ja. Die Bibel verbindet das in der Prophetie ganz genauso. Die vorderen Propheten sind eigentlich Geschichtsbücher. So, und die Betrachtung der Geschichte ist prophetisch. Die hinteren Propheten, das sind die Propheten, Bücher, 3 große, 12 kleine. Daniel ist ein Sonderfall und auch nur bei uns, woanders Schriften. So, und in diesen prophetischen Texten haben wir auch wieder eine Mischung, ne, von Zeitansage, aber immer wieder auch historische Texte. In den Schriften, und das ist ein bisschen durch die Entstehung bedingt, die entstehen als letztes im alten Israel. Hier haben wir Weisheitstexte, einige. Wir haben diese lyrisch hymnischen Texte. Und wenn man die Septuaginta dazu nimmt, also das, was katholische und orthodoxe Gläubige haben, die haben natürlich sogar späte Geschichtstexte da drin. Hm. Und das mischt sich aber, und es ist in gewisser Hinsicht so eine Art Restgattung, wo Weisheit und Psalmen die bedeutendsten sind.
Ja, genau. Das wollte ich eben auslösen, dass wir das diesen 3 großen Blöcken mal zuordnen und dann aber direkt damit eben deutlich machen, du hast in diesen Blöcken eben jeweils auch diese Vermischung dieser unterschiedlichen Gattungen, die du jetzt vorgestellt hast. Was mir noch einmal einfach wichtig geworden ist, gerade in diesen hymnisch und liturgischen Texten wie dem Psalm, gerade dort finden wir ja häufig auch die ausdrückliche Rede über, wer ist Gott eigentlich? Also du hast gesagt, das Herz ist heiß. Ne? Also wenn es dann wirklich mal so existenziell drauf ankommt, da hörst du urplötzlich, Gott ist schön. Gott ist barmherzig. Also hier entsteht eine ganz besondere Form von Theologie, die kommt aus der Klage, die kommt aus dem Dank, die kommt auch aus dem Lobpreis und der Anbetung. Und da, das finde ich eben auch nochmal interessant, weil einer der Kritikpunkte wäre ja, dass man sagt, hey Leute, also das Ganze, es ist schwierig, wenn wir an die Bibel herantreten mit dem Interesse, da eine einheitliche Lehre für den christlichen Glauben abzuleiten. Da beginnen die Probleme, dass man eben merkt, nee, diese Texte ticken insgesamt anders. Und sogar die Art und Weise, wie sie dann zu Aussagen über Gott selbst kommen, folgen einer ganz anderen Logik, als wenn man jetzt eben sagt, was ist die Lehre, was sind die Inhalte des christlichen Glaubens. Finde ich also sehr lebendig. Ne?
Ja, und es ist anspruchsvoll, das nur so nebenbei. Und die Bibel hat wunderschöne Einstiegs- und Anfängertexte. Und sie hat sehr fortgeschrittene Höhen, Gebirgslagen. Und man kann lebenlang da reifen und wachsen. Ne? Das ist so. Aber es ist eigentlich ein Lebensbuch. So, es ist nicht so ein Buch, wo man sagen kann, das lese ich mir in 4 Wochen durch, dann habe ich für mein Leben das abgearbeitet. Ja, du, das Buch ist Jahrtausende alt. Und so diese Bibliothek, da hat schon mancher sein Leben lang viel Freude gehabt. Warum nicht du auch, ne? Wer weiß.
Mir fiel auf, und das wäre jetzt der zweite Punkt, wo man sich wundern kann, und ich höre nicht auf, mich zu wundern. Lange habe ich meine ganze Theologie, meine ganze Lehre aufgebaut in einer Weise, ja, man nennt das Heilsgeschichte. Heilsgeschichte ist so eine große Erzählung. Da ist ein Schöpfergott und mit diesem Akt der Schöpfung fängt alles an. Und dann gibt es dann die Sündenfallgeschichten und dann kommt eine ganz neue Dimension in die Geschichte Gottes mit seiner Welt und mit den von ihm erschaffenen Menschen. Und dann geht es los, dass eben Gott verschiedene Leute auserwählt. Das gipfelt dann in der Auserwählung eines besonderen Volkes, Abraham, Isaak, Jakob, nicht nur Erzväter, auch Erzelterngeschichten, die da unbedingt die Frauen auch mit dazuzunehmen sind. Naja, und dann wird das halt erzählt und man kann in dieser Reihenfolge, kann man die ganze Lehre, die ganzen Inhalte, was glaubt der christliche Glaube, kann man machen, war meine große Stärke. Und es war mir immer irgendwie schon von Anfang an bewusst, okay, also ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass Adam und Eva sich hingesetzt haben und haben was aufgeschrieben. Da muss man noch überhaupt gar nicht jetzt Bibelkritik, wie sie ja im 18. Jahrhundert so entstanden ist, muss man noch überhaupt gar nicht in Anspruch nehmen. Das ist eine Grundintuition. Die Grundintuition ist folgendes. Die erzählte Geschichte ist nicht die Geschichte der Erzähler. Und das finde ich etwas Schönes, etwas Erstaunliches, aber hat mir auch teilweise Schwierigkeiten gemacht, das einfach mal zuzugeben, ne? Weil das geht ja weiter, das hört nicht auf, dass man sagt, naja, also Mose hat die 5 Bücher Mose geschrieben, natürlich nicht Adam und so, das ist ja klar, sondern der Stand der Forschung heute ist einfach, dass man so grob gesagt, ja, weiß, auch mit Hilfe von anderen Wissenschaften wie der Archäologie und verschiedene Wissenschaften, die man damit hinzuziehen muss. Man weiß, Schriftkultur entsteht, naja, so 9., 8. Jahrhundert vor Christus. Aber
im israelischem Raum, ne?
Genau, genau. Und in anderen Kulturen gab es das schon länger, aber hier entsteht das, sodass man eben heute sagen muss, die Welt der Erzähler, die Zeit, in der diese Geschichten erzählt und aufgeschrieben wurden, naja, das ist fast alles, in der Zeit nach der Zerstörung des Tempels, das ist die nachexilische Zeit, 587 vor Christus wurde der Tempel in Jerusalem zerstört, das Volk Israel wird nach Babylon geführt und dort beginnen jetzt tatsächlich Prozesse, dass man sich noch einmal verständigt und dass man versucht, sich einen Reim drauf zu machen. Was passiert hier gerade mit uns? Und die Menschen suchen Trost, die Menschen suchen Hoffnung, sie suchen irgendwie nach Sinn. Und man kann heute sagen, die haben Erfahrungen und Begebenheiten der Gegenwart, haben die bearbeitet, haben die bewältigt, versucht zu bewältigen, indem sie eben das Ganze so zurückprojiziert haben in Zeiten, naja, von denen wussten sie, also es gibt ja schon Überlieferungen, Traditionen und auch Texte aus den Zeiten davor. Aber die Texte, die wir heute haben, muss man sagen, die stammen in der Gestalt, wie sie uns heute in der Bibel überliefert sind, stammen die alle Exil und nachexilische Zeit. Ich wollte das mal so an einem Beispiel deutlich machen, ne? Also man hat so den Eindruck, ja, da wird die Geschichte erzählt, dass Mose von Gott die Gesetzestafeln empfängt. Und dann hat man so den Eindruck, jetzt entsteht dort ein Volk und dieses Volk glaubt an den einen Gott, der sich da jetzt als der eine Gott der Welt geoffenbart hat und er hat Mose die Tora gegeben und ich habe mir das immer so vorgestellt, das ist jetzt ein Volk, was da ständig das auswendig lernt und hin und her und sich mit diesen Schriften der Tora beschäftigt. Und das ist vermutlich nicht so gewesen, weil die Tora, so wie wir sie heute kennen, das Aufschreiben der Tora, das Diskutieren der Tora und all das, was dann an Erkenntnissen entstanden ist und auch das, ja, das wieder Neuerzählen der Geschichten und so weiter, das ist halt erst viel, viel später entstanden. Und an diesem konkreten Beispiel kann man sich deutlich machen, was wir meinen und wo wir denken, da kannst du ja echt mal dich drüber wundern. Die Welt der Texte, das ist, stimmt nicht überein mit der Welt derer, die diese Texte gesammelt haben, aufgeschrieben haben, verschriftlich haben und in die Gestalt gebracht haben, in der wir sie heute vorfinden.
Und auch das klingt erstmal so ein bisschen herausfordernd und verstörend. Also es wäre ein bisschen leichter, ne, zu sagen, die ersten 5 Bücher Mose sind vor 3.500 Jahren von Mose geschrieben, darum heißen sie so. Dann gibt es Schriften, die sind ein paar hundert Jahre später und die beschreiben, was gerade ist und so. Und all diese Schriften entstehen Jahrhunderte später als das, was sie beschreiben. Und das macht es nicht weniger interessant, das macht es noch interessanter, weil du da siehst, Menschen versuchen, ihre eigene Zeit zu verstehen, indem sie mit alten Überlieferungen, alten Erzählungen immer wieder ringen und sich immer wieder auseinandersetzen und immer wieder zurückkommen so zu Grundgeschichten der Überlieferung. Überlieferungen sind sicher alt, man weiß es nicht genau, aber mündliche Überlieferung, Israel, das Volk, die Geschichte, die geht weit zurück. Aber die Texte, die werden immer wieder neu angeschaut und verarbeitet. Und das ist halt super interessant, ne? Sich das klarzumachen. Es wird in den Texten mit der eigenen Vergangenheit gerungen, um die Gegenwart zu verstehen. Und sie wird weiter und weiter erzählt. Das darauf mal zu achten in der Bibel, ist wirklich ein 3D-Effekt. Du siehst auf einmal eine Bühne so und du siehst hinter der Bühne auch nochmal, was weiß ich, dem Autoren zu beim Verfassen des Ganzen und kannst auf verschiedenen Ebenen drüber nachzudenken, sich dafür zu öffnen. Also mir hat es lange schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab dann aber irgendwann schon, also in den Texten gesehen, du findest ja in der Prophetie, im Jesaja-Buch, die ganze Kiste, Gott ist einer, Gott ist der einzige Gott, es gibt keinen anderen, es gibt nur diesen einen. Und wenn du das liest, merkst du, das ist eine Riesenentdeckung und du siehst aber auch, was ist da los, Babylonier, Perser oder so. Das ist eine Entdeckung der Exilzeit ungefähr 500 vor Christus. So, die Bücher Mose fangen an damit, dass es nur einen einzigen Gott gibt, der die ganze Welt schafft. So wie die 5 Bücher Mose anfangen, ist eine Erkenntnis vorausgesetzt, die, ja, wir sehen, sie wird im 6. Jahrhundert, 5., 6. Jahrhundert vor Christus so überhaupt erstmal gewonnen. Und wir finden viele Texte in der Bibel, da ist mehr oder weniger klar, natürlich gibt's viele Götter, unser ist halt der da.
Genau.
So, und wenn man sich das klar gemacht hat, dass das ganze erste Buch Mose einen steilen Monotheismus voraussetzt, ja, der 1000 Jahre später, wenn man die erzählte und die erzählende Zeit vergleicht, erst gewonnen wird, dann ist es irgendwie auch eine coole und interessante und spannende Sache. Und lass es Erzeltern gegeben haben und alte Überlieferungen und so weiter. Aber du siehst, eine spätere Zeit arbeitet sich daran ab und gewinnt da nochmal Erkenntnisse und durchdenkt sie in diesen alten Geschichten. Das ist super spannend, sich das mal so klar zu machen.
Ja, genau. Und diese Vielfalt, ne, da können wir jetzt nicht weiter in die Details gehen, aber unterschiedliche Namen Gottes, die in der Bibel verwendet werden, unterschiedliche Hinweise in den biblischen Schriften, dass es tatsächlich die verschiedene Vorstellungen gab, der Gott des Volkes, ja, aber wie ist er im Verhältnis zu den anderen Göttern? Und vielleicht können wir das schon an dieser Stelle so ein bisschen deutlich machen. Das war ja schon krass, als dieses, also ich kann mir das gar nicht ausmalen, was es bedeutet hat für Israel, zu sehen, nachdem das Nordreich, die 10 Stämme des Nordreiches schon vorher von den Großmächten erdrückt und überwältigt worden waren, dann 587 auch Jerusalem fällt und der Tempel wird zerstört. Der Tempel als der Ort, ja, wo einige gesagt haben, das ist der einzige Wohnort Gottes auf dieser Erde, da hat er Einzug gehalten. Wir lesen Sätze in der Einweihung des Tempels bei Salomo in den Königebüchern und so, wo es heißt, oder auch in dem Psalm, dies ist der Ort, an dem ich ewiglich wohnen will und so weiter. Und jetzt, ja, was ist jetzt? Die Herrlichkeit Gottes verflüchtigt sich wieder aus dem Tempel. Und jetzt standen die vor heftigen Entscheidungen. Ne? Und sie hätten ja auch gut sagen können, na ja, gut, haben wir uns halt getäuscht. dann gliedern wir uns halt ein in das Spiel von vielen Gottheiten, vieler Völker, die miteinander kämpfen. Und es geht immer darum, wer ist der Stärkere? Und ja, jetzt haben wir halt erkannt, der Jahwe, an den wir glauben, ist halt nicht, ne? Und da kommen wir, haben wir gleich nochmal diesen Punkt. Ich finde, die Bibel ist so eine wundersame Geschichte von Menschen, die sich ihren Gott nicht nehmen lassen. Jetzt kommen die eben auf den Gedanken und sagen, na, wir verstehen das anders. Wir verstehen das als das Handeln eines einzigen Gottes. Und ob wir das jetzt gut finden oder nicht, aber ein Strang wäre jetzt, dass sie diese Krise bewältigen, indem wir sagen, wir haben was schief gemacht. Da ist bei uns etwas schief gelaufen. Und als Strafe führt dieser mächtige Gott, der letztlich der einzige Gott ist, führt er uns ins Exil. Das ist ja etwas völlig anderes, als sich dem damaligen Spiel der vielen Götter und ihrer Konkurrenzkämpfe, als sich dort auch wiederum einzureihen. Und das macht's für mich so positiv wundersam, was da eigentlich geschieht in der Entstehungsgeschichte der biblischen Schrift.
Ja, dritter Punkt, die Bibel hat keine Verfasser. Jetzt könnte man sagen, nee, das ist auch zu steil. Wahrscheinlich kennen wir nicht alle, aber natürlich hat die Bibel Verfasser. Paulus schreibt Briefe, wir kennen ihn, wir wissen Bescheid. Lukas schreibt Evangelium, Apostelgeschichte, wir kennen ihn, wir wissen Bescheid. Die beiden sind die Ausnahme. Es wird nicht leicht sein, auch nur noch ein bisschen mehr zu sagen als die beiden. So, von den beiden können wir tatsächlich sagen, und über Lukas können wir übrigens so gut wie nichts sagen. Aber bei Paulus ist der einzige gut greifbare Verfasser und Autor. Das ist die Ausnahme. Guckt euch schon andere neutestamentliche Texte an. Markus, Matthäus, Evangelium. Ja, was kriegst du da raus? Ne? Hebräerbrief. Man weiß es nicht so richtig. Nein, die biblischen Bücher sehr weitgehend sind keine Autorenliteratur, wie es irgendwann modern und selbstverständlich wird. Heutzutage sowieso. So, und es fängt in der Antike auch schon an. Darum haben wir ja von Paulus so richtig Sachen. Biblische Bücher sind keine Autorenliteratur, sondern Traditionsliteratur. Sie haben unterschiedliche Schreiber und sie entstehen oft in langen Zeiträumen. Das Neue Testament weniger, teilweise wahrscheinlich aber auch. Im Alten Testament ist es die Regel, dass viele Bibelbücher, nicht alle, aber viele Bibelbücher, also Haggai wahrscheinlich nicht, Nahum vielleicht auch nicht, aber die meisten entstehen oft über Jahrhunderte. Man kann an einem Buch das mehr oder weniger so zeigen, dass es eigentlich gar nicht mehr widersprechbar ist. Ich muss an der Stelle auch gestehen, mir hat das auch Mühe gemacht. Ich fand das früher immer ein bisschen nervig, weil im Theologiestudium Christo irgendwie erklärt, so, jetzt kommen die 5 Bücher Mose dran. Die sind natürlich nicht von Mose, die wurden über Jahrhunderte geschrieben und so. Und ich habe mir immer gedacht, ja, bla bla bla, warst du dabei, weißt du das und so. Ja, sei mal bescheiden, ne? Jesus sagt, so steht's bei Mose und so. Also mich hat das genervt, weil ich dann auch das Gefühl hatte, ja, dann wird das alles so auseinandergefitzelt. Man liest gar nicht mehr, was da steht, sondern zerhackt das alles. So, also ich hatte große Abwehr dagegen. Mir war das alles verdächtig, bis mich mal jemand, der auch fromm war, beiseite nahm und mir sagte, ja, aber guck mal, das könnte mehr oder weniger stimmen. Nehmen wir das Buch Jeremia. Jeremia ist das längste Bibelbuch, so von den Seiten, 52 Kapitel. Und das hat jetzt eine gewisse Besonderheit. Wir lesen es in der Bibel so, dass wir da eine hebräische Grundlage für haben. So, und jetzt muss man wissen, es gibt eine uralte, wichtige griechische Version der alttestamentlichen Bücher, die sogenannte Septuaginta, weil sie 70 Tage geschrieben worden sein soll und so weiter. Und diese griechische Bibel war die heilige Schrift unserer neutestamentlichen Leute, Paulus und alle anderen, die gingen aus von dieser griechischen Version der Bücher der hebräischen Bibel plus bisschen mehr. Und wenn man da vergleicht, Jeremia in dieser griechischen Bibel und in der hebräischen, die in der Septuaginta ist ein Siebtel kürzer. Und jetzt ist es ein ganz klarer Befund, man hat in der alten Welt nicht alte Literatur genommen und da Sachen rausgeschmissen, man hat hinzugefügt. Es ist eigentlich immer klar, die längere Version ist die spätere, weil man hatte einfach Respekt und Scheu, das ist hier alte heilige Literatur. Da kann man was hinzufügen, da kannst du aber nichts rausstreichen. Das machst du einfach nicht. Insofern spricht alles dafür, zu sagen, die hebräische Bibel, die wir kennen und haben, ist eine Fassung, die nach dieser griechischen Bibel entsteht oder fertig wird, die aus dem 3. Jahrhundert vor Christus ist. Es gibt Funde vom Jeremia-Buch, Qumran vielleicht mal gehört und so, da gibt es immer nur so Fragmente hier und da, wo man im Grunde aber tatsächlich den Eindruck kriegen kann oder ja, wo sich im Grunde auch zeigt. Es gab das Buch Jeremia in einer gewissen Vielfalt, gab es in Sondervariante und in Sondervariante, und diese Wachstumsgeschichte des Jeremia-Buchs ging weit über das 6. Jahrhundert hinaus, bis tief in griechische, vielleicht römische Zeiten hinein. Das Witzige ist, das ist jetzt also schon beim Textbefund, der Textüberlieferung keine Hypothese, das ist so. Das ist der Befund der alten Dinge. Und das ist ein glücklicher Zufall, es steht sogar im Jeremia-Buch drin. Jeremia 36 wird an einer Stelle mal deutlich, was man voraussetzen kann, wie man mit so Büchern umging. So, da wird erzählt, Jeremias Rolle wird von einem König, der war bösartig, gehört und in Stücke geschnitten und verbrannt, und Jeremia und seine Schüler sind traurig und so. Und dann heißt es, Jeremia nahm eine andere Rolle und gab sie Baruch, dem Sohn des Neriau, dem Schreiber. Und nach dem Diktat Jeremias schrieb dieser darauf alle Worte der Schrift, die Jehoiakim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und viele ähnliche Worte wurden ihnen hinzugefügt. Das ist ganz interessant, ne? Die hätten ja sagen können, und der hat ihm alles diktiert, und dann hat Jeremia noch mehr Sachen auch diktiert. Das steht da nicht. Es heißt dann ganz anonym, manches hat Jeremia, einem Schreiber, aufgetragen, und dann heißt es, und viele ähnliche Worte wurden diesen Worten hinzugefügt. Das ist das Prinzip von Traditionsliteratur. Man könnte ja fragen, wer war das? War das Baruch oder war das irgendwie Deutro-Jesaja oder so? Es ist egal. Das ist egal. Es geht zurück auf einen Propheten, und dann gibt's Schreiber und dann gibt's Tradenten, und dann wird in dieser Überlieferung weitergemacht. So, das ist etwas. Wir können es in den 5 Büchern Mose beobachten. 5 Bücher Mose, Gesetzestexte. Wer da ein bisschen näher hinschaut, sieht dieselben Fragen im 2. Buch Mose behandelt, im 3. Buch Mose behandelt, im 5. wieder verhandelt. Wenn du die nebeneinander liegst, siehst du, aha, da hat eine spätere Generation das aufgegriffen, aber die haben es ein bisschen verändert. Die haben hier was verändert, da was verändert, hier verschärft, da ermäßigt. Wir haben es in den Prophetenbüchern, Jesaja-Buch ist das berühmteste, das kann vielleicht über 500 Jahre lang entstanden sein. Das ist vorexilisch, das ist exilisch. Das ist nachexilisch, und du siehst immer eine andere Zeit, immer eine neue Herausforderung. Die haben so bestimmte Grundthemen. Die haben so Sachen wie Zion und haben messianische Überlegungen und haben ganz viel mit Gerechtigkeit Gottes und Zukunft und Heilszeit, aber immer wieder anders. Auch das ist, da denkt man vielleicht erstmal, ja, ist jetzt aber kompliziert und so, oh, das kriegt ja keiner raus. Nee, die heutige Forschung weiß, man kann das jetzt nicht so machen wie vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren hat man einfach getan, 5 Bücher Mose, da haben wir einfach 4 Autoren. Da hat man so D, E, P, J und so, hat so 4 Autoren. Inzwischen ist man sehr bescheiden. Man kann einigermaßen sagen, das ist vielleicht Königszeit, das ist Exilzeit, das ist nach der Exilzeit. Alles Weitere ist Spekulatius. Man darf spekulieren. Aber ich glaube, wer jahrzehntelang das beobachtet hat, weiß, also richtig scharf stellen kannst es nicht mehr. Aber das mal wahrzunehmen, lehrt ja auch, die Texte werden immer neu verstanden, immer anders, immer weiter erzählt. Sie sind offen. Und das ist super schön, weil man auf die Idee kann, hoppla, wir sind ja auch Teil dieser Geschichte. Wir schreiben da nicht mehr weiter. Aber wir legen aus. Und so geht's bei uns weiter.
Ja, es wäre natürlich jetzt spannend, da nochmal etwas tiefer einzusteigen, dass eben dann das rabbinische Judentum bis heute eigentlich das große Studienobjekt ist, der Talmud. Und im Talmud lässt sich dieser Prozess wunderbar weiterverfolgen, wie eben bestimmte Kommentare, bestimmte Meinungen der Rabbinen zugefügt werden zu den Texten, und dann geht da aber nochmal die Diskussion weiter, und so entstehen dann auch, jetzt mal rein so von der Schönheit der Texte, entsteht dann eine Seite im Talmud, naja, wie sieht die aus? In der Mitte hast du, glaube ich, so einen Lehrsatz von so einem Rabbiner, da steht ja noch nicht mal mehr jetzt der biblische Satz unbedingt drin, sondern es sind immer wieder Lehrsätze über unterschiedliche Themen, und drumherum sieht man, wie die Diskussion da weitergeht, so dass eben Midrasch und verschiedene andere Sachen entstehen, und so entsteht dann eben dieser Talmud. Also wir sprechen hier etwas, was ganz stark also jüdisches, eine jüdische Art auch ist, mit Texten, mit Ideen, mit all dem umzugehen, mit
Und das Judentum, es kommt mir manchmal weiser vor als etliche christliche Tradition, sage ich mal. Es hat ja von Anfang an unterschieden, das Wort Gottes, die Weisung Gottes, Torah, gibt's in der Form der schriftlichen Torah. Und du kannst die schriftliche Torah nicht verstehen oder befolgen ohne die mündliche Torah.
Genau.
Und mündliche Torah ist das eben, was immer weiter wächst im Mishnah und Talmud, Jerusalemer Talmud, babylonischer Talmud, und bis heute findet das statt. So, und die sagen, natürlich unterscheiden wir unterscheiden älter und neuer, aber das was gilt, das was Gott sagt, das entsteht in der Auslegung. So, und wir sind Teil der mündlichen Tora. Es wächst immer weiter, es ist nicht fertig. Offenbarung ist nicht vor 3000 Jahren fertig oder so. Damit ist etwas begonnen worden, und du verstehst das, was da begonnen wurde, nicht ohne in diesem Prozess der Auslegung zu stehen. Ich glaube, das ist bei uns auch so. Ich glaube, dass katholische und orthodoxe Gläubige das sogar wissen, weil sie Schrift und Tradition und Lehramt immer schon aufeinander bezogen haben. Ich denke manchmal, der Protestantismus muss am meisten lernen, so in der Beziehung. Wir haben so ein bisschen die einseitigsten und krassesten Bibelideen im Kopf, die schon sehr viel länger dabei sind und mehr Erfahrung haben. Ich glaube, die haben uns ein bisschen was voraus, aber wir merken das so langsam auch.
Nicht jeder hat dieselbe Bibel.
Ja.
Also wenn wir uns vorstellen, dass sich Menschen mit ihren Bibeln so aus allen Teilen der Erde und Christen halt jetzt hier treffen würden, dann würden wir sofort feststellen, Bibel ist nicht gleich Bibel. Ich habe mir gedacht, so ein paar Beispiele könnten uns vielleicht helfen, das so zu verstehen. Also die jüdische Bibel entsteht so gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Da gab es auch mal Überlegungen, ob das nicht so auf so einer Synode festgelegt wurde. Welche Schriften gehören jetzt da zur jüdischen Bibel? Und wie sollen die auch angeordnet werden? Also es geht jetzt immer um die Frage, was ist in und was ist out? Was gehört dazu? Und wie wird's dann auch geordnet? Da liegen die ganz, ganz großen Unterschiede, und die sind auch dann nicht ohne. Also so, man kann jetzt sagen, für die jüdische Bibel ab 70 nach Christus kommt diese Sammlung verbindlicher Schriften zustande, Torah und Propheten. Das war relativ früh schon festgelegt, und diese Schriften, also diese Ketuvim, das wurde länger diskutiert, was gehört da eigentlich mit dazu. Und man kann sich jetzt sehr gut deutlich machen, den Unterschied zwischen christlicher und jüdischer Bibel, weil das ist der Punkt, den wir eben schon mal gesagt haben. Die jüdische Bibel ist nicht einfach die christliche Bibel ohne das Neue Testament. Die jüdische Bibel ist nicht identisch mit dem Alten Testament, weil es gab im Judentum einen Prozess, im rabbinischen Judentum, dass man gesagt hat, wir wenden uns bewusst den Schriften, den Texten zu, die auf Hebräisch verfasst sind. Die haben für uns eine höhere Autorität als die Schriften, die wir sehr wohl kennen aus den Jahrhunderten vor Christi Geburt, also aus der Zeit des Zweiten Tempels. nachexilische Zeit. Und da gab es eben einen Haufen Schriften, die dann auf in griechischer Sprache verfasst worden sind. Also Judith, Tobit, die Weisheit Salomos, Jesus Sirach, Baruch, 1. und 2. Makkabäer, um so mal die wichtigsten zu nennen. Da gibt es dann noch, du hast es eben schon angedeutet, noch etliches mehr zum Danielbuch und Esther und Gebet Manasses und so. Das wären jetzt alles zu viele Details. Aber dass man einfach mal gehört hat, okay, und was ist jetzt? Hast es schon angedeutet, es gibt die Übersetzung ins Griechische, die Septuaginta, um die sich ja auch viele Mythen und was weiß ich ranken, also dass das alles übernatürlich unter der Leitung des Geistes geschehen sein soll und 70 oder eigentlich 72 Gelehrte, und die haben das dann auch in exorbitant krasser Zeit unabhängig voneinander dasselbe übersetzt und so. Und ja, da weiß man heute, also so war es eben vermutlich nicht. Aber jetzt der Unterschied ist eben, in den orthodoxen Kirchen der Christenheit und auch in der römisch-katholischen Kirche gelten diese Schriften, die in griechischer Sprache geschrieben worden sind, die gelten dort als kanonische Schriften oder als deuterokanonische Schriften. Und das bedeutet, also das ist der Unterschied, ja, das Kuriose ist, das Christentum hat deshalb jüdische Schriften denen verholfen, dass die weiter überliefert worden sind. Also man weiß da gar nicht so unbedingt, was wäre denn, die wären heute vermutlich nicht so bekannt, wenn das Christentum nicht an denen festgehalten hätte und hätte die weiter zur Bibel dazugezählt. Die gehören zur hebräischen Bibel so nicht dazu. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen komplexer zu machen, bis zur Reformation waren diese Schriften selbstverständlicher Teil der Bibel. Erst mit der Reformation ändert sich das dann, weil man, ja, dort setzt schon so eine Bewegung ein, dass man sagt, wir wollen uns aber wieder stärker an den Originalen, an den Ursprachen der Bibel orientieren. Es gibt ja auch eine lateinische Übersetzung, die war da eigentlich ganz stark auch maßgebend. Wir gehen da aber hinter die die Vulgata, wir gehen dahinter wieder zurück. Wir gehen zurück zu den Ursprüngen und zu den Quellen. Und deshalb entsteht dann eben in der Reformation diese Bezeichnung, dass man sagt, nee, die gehören nicht dazu. Die gehören nicht zum biblischen Kanon, sondern das sind apokryphe Schriften. Ja? Und also man könnte das jetzt auf die Spitze treiben und könnte sagen, naja gut, dann gehen wir mal weg von den unterschiedlichen Bibeln, die heute orthodoxe Christen haben, die heute die Juden haben, die Protestanten haben. Gehen wir mal einfach zurück und fragen uns, naja, also im 2. oder 3. Jahrhundert, was hatten die da für Bibeln? Und dann kann man sagen, die einen haben vielleicht ein Evangelium nach Matthäus. Und vielleicht auch ein Evangelium nach Lukas. Und dann haben sie vielleicht in ihrer Bibel eine weitere Schrift gehabt, die heißt Geburt Marias. Das ist so gibt es dann noch weitere Dinge und noch Briefe von Paulus an die Römer und an die Korinther. Und wenn du in eine andere Stadt gehst im 2. oder 3. Jahrhundert und fragst, ja, was haben die jetzt für eine Bibel? Da stellst du urplötzlich fest, die haben ganz bestimmte Bücher halt nicht, ne? Und dafür haben die wieder andere. Und also wenn man jetzt zum Beispiel syrische Christen fragen würde, was habt ihr denn für eine Bibel, würde man feststellen, in deren Bibel gibt's überhaupt gar keine vier Evangelien, sondern in deren Bibel, ich muss das hier gerade mal nachgucken, da gibt es eine Schrift, ein Buch, das heißt Diatessaron, und das ist ein Buch über das Leben und Wirken Jesu mit einem Mischmasch aus lauter Geschichten, die wir aber auch in allen vier Evangelien finden. Das ist jetzt alles nur an der Oberfläche gekratzt. In Wahrheit ist das Ganze noch viel krasser. Nicht jeder hat die hat dieselbe Bibel. Also die Unterschiede sind immens an dieser Stelle.
Die sind wirklich auch witzig immens. Ich habe zum Beispiel mal einen orthodoxen Bibelwissenschaftler gehört und der hat jetzt in Deutschland irgendwie promoviert, macht moderne Theologie und er sagt, manchmal kriegt er zu Hause da Vorwürfe und so, warum machst du moderne Theologie? Wir wollen bei der Bibel bleiben, wie wir es 2000 Jahre geblieben sind. Und er meint, er muss den dann immer erklären, in unserer orthodoxen Tradition gab es keine Bibeln, für alle sowieso nicht, nicht mal für Priester. Es gab immer Auswahlausgaben. Auswahlausgaben war das Höchste, die dann in der Regel ergänzt waren durch Kirchenvätertexte und liturgische Texte. Die Bibel als Bibel, wie man das so kennt, das gibt's vor dem 19. Jahrhundert kaum. So, ich weiß nicht, ob das quer durch alle orthodoxen Traditionen so ist. Er war serbisch-orthodox, aber er sagte, das ist vielen nicht so klar. Also überhaupt eine Bibel zu haben, ist bei denen noch später als bei allen anderen. Im Westen ist es ja so, also nein, man hatte die ersten 1500 Jahre natürlich keine Bibel zu Hause. Nicht mal mit der Lutherzeit, die allerwohlhabendsten als Ausweis, was sie sich leisten können. Für die breite Menge gibt es die Bibel zu Hause ab dem 18. Jahrhundert. Also überhaupt die Bibel als etwas, wo der oder die Gläubige was mit anfängt, das ist neu. Wir könnten jetzt noch viel über den Aufbau der Bibeln reden. Unser Altes Testament ist nicht einfach deckungsgleich mit der hebräischen Bibel im Judentum. So, da haben wir einen Aufbau. Tora, Prophetie, Schriften. Wir haben es gedreht. Wir haben Tora, dann haben wir Geschichtsbücher, dann haben wir diese Schriften und dann haben wir die Prophetie. Warum haben wir das? Weil bei uns die Prophetie als der Höhepunkt und die Brücke zum Neuen Testament gilt. Ja. Und wir haben die 5 Bücher Mose in unseren Bibeln, die stehen am Anfang. In der Christentumsgeschichte wurde das Buch Genesis intensiv geliebt und studiert, der Rest wird ignoriert. Und man irgendwie das Gefühl hatte, ja, wird ein bisschen langweilig, vor allem 3., 4., 5. Buch Mose, boah, über dasselbe und so. Es hat eigentlich eine Nichtbedeutung gehabt. Man hat immer im Christentum so gesagt, da sind Gesetze für die Juden, die Details sind stinklangweilig. Nach Genesis und erste Hälfte Exodus, lass uns mal weitermachen. Ab David wird es wieder spannend. Das ist im Judentum völlig anders. Die Tora ist Zentrum, ist Mitte, ist Höhepunkt und alles Weitere ist ihr nachgeordnet. Das entspricht auch der historischen Entstehung. So, das ist aber, da spielt die Party und dann hast du abgestufte Verbindlichkeit, Autorität. Lutherische Bibeln haben einen anderen Aufbau als katholische, sogar im Neuen Testament. Luther hat bei einigen Schriften gesagt, nö, da habe ich echte Probleme mit, Hebräer, Jakobus, Judas, Offenbarung. Die hat er ans Ende geschoben, unnummeriert. Es ist in der lutherischen Tradition nicht mal so ganz klar. Na, hat er sie aus dem Kanon verabschiedet oder hat er sie mehr oder weniger zum zweitrangigen Kanon gemacht, deuterokanonisch? Jedenfalls hat er klar gesagt, gehört nicht zu den Hauptschriften, gut und nützlich vielleicht auch noch, aber haben Fehler. So, komm ans Ende. Ja. Nächster Punkt. Man kann die Bibel nicht auslegen. Und ja, das habt ihr inzwischen schon gemerkt. Ne? Also selbst der schlichte Aufbau der Bibel, da steckt ja was drin. So wie die Bücher angeordnet und angereiht sind, da steckt schon was drin. Es ist insgesamt auch so, der Sinn von Bibelversen ist nicht in den Versen selbst irgendwie beerdigt oder vergraben und dann auf Knopfdruck abrufbar und da. Sinn, Verständnis, Deutung sind keine objektiven Gegebenheiten. Sie werden erst mit Verstehen und Auslegen und Aneignung irgendwie greifbar und unsagbar. Das ist eine kleine steile Kiste. Es geht jetzt nicht darum, es gab Ideen von Leuten, die gesagt haben, ein Text sagt gar nichts. Texte sind Gebrauchsmaterialien. Sinn existiert ausschließlich in der Auslegung. Da darf man, glaube ich, postmoderne Übertreibung sagen. Also natürlich haben Texte, sie vermitteln was, sie wollen etwas vermitteln. Du verstehst irgendwie etwas. Selbst Leute, die in Auslegungsfragen überkreuzt sind, in ein paar Sachen werden sie sich einig. Nein, es ist immer ein Miteinander. Texte kommunizieren und Texte sagen etwas. Und das, was sie sagen, muss verstanden werden. Und es gibt kein Verstehen ohne kreative Hinzufügung von Sinnmomenten. Wie sollen wir es klar machen? Jede zwischenmenschliche Kommunikation, wenn man redet, hat man ja oft das Gefühl, man versteht sich. So, jetzt nimm irgendeinen Zufall, du hörst etwas im Zug oder liest etwas irgendwo, hast eine ausgerissene Seite aus einem Tagebuch. Du verstehst es nicht so gut. Warum nicht? Du hast den Kontext nicht. So verstehen tun wir uns da, wo der Kontext absolut gemeinsam ist und man sich auch sonst schon so versteht. Da hat man das Gefühl, man versteht sich unmittelbar. Jeder, der so ein bisschen Lebenserfahrung hat, weiß, in den tiefsten Beziehungen bleibt da auch immer ein Rest. Also sich völlig zu verstehen, ist vielleicht eine Illusion. Man versteht sich vielleicht nie völlig miteinander. Texte aus einer anderen Welt, andere Zeit, andere Kontext. Ja, du hast ein Teil aus etwas. Und wenn du es verstehen willst, du versuchst irgendwie zu überlegen, was war der Kontext? So, wenn du irgendwie den Satz irgendwo findest an einer antiken Statue, mach schneller. Ja, was soll er schneller machen? Soll er schneller arbeiten? Oder soll er die Pause schneller beenden? Soll er schneller reden? Keine Ahnung. So, mach schneller. Kannst du sagen, ja, ich verstehe doch, was mach schneller heißt. Nee, verstehst du gar nicht. Es ist sehr, sehr abhängig, was der Kontext ist. Daran hängt es dann. Man kann es innerbiblisch auch sehen. Du hast einzelne Verse, die werden in der Bibel so und anders ausgelegt. Berühmtes Beispiel ist Römerbrief und Jakobusbrief. Da geht es um die schlichte Frage, wie verhalten sich denn Glaube und Werke zueinander? So, und da beruft sich Paulus auf 1. Mose 15. Abraham glaubte an Gott und der Glaube oder das Vertrauen wurde ihm zur Gerechtigkeit oder wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Paulus sagt, dieser Vers sagt ganz klar, Glaube ist entscheidend. Wir werden gerechtfertigt durch Glauben ohne des Gesetzes Werke. Jakobus sagt, nee, wir werden nicht durch Glaube allein gerechtfertigt, denn Abraham wurde gerechtfertigt, weil er Gott geglaubt hat und im Glauben bereit war, Isaak zu opfern. Abraham wird um seiner Werke willen gerechtfertigt. Natürlich sind es die Werke, die aus dem Glauben kommen. So, aber ohne die Werke wäre Abraham kein Gerechter gewesen. So, und jetzt hast du denselben Vers. Ja, Moment, wer hat denn jetzt recht? So, ne? Manche wie Luther haben gesagt, ja, das kann ich dir sagen, wer recht hat. Paulus hat recht und Jakobus hat Unrecht. Jakobus hat das hier völlig verbockt. Darum schmeiße ich ihn raus aus meinen Hauptbüchern und er soll in der Ecke stehen und sich schämen, weil er hier eine ganz entscheidende Frage verfuscht. Andere, auch in der lutherischen Kirche, waren dann bereit zu sagen, ja, nee, das muss man komplementär verstehen oder dialektisch, da ist eine tiefe Harmonie drin, dann wird viel geschwommen und man erklärt sich da einen zusammen und so. Es gibt andere, die gesagt haben, ja, vielleicht ist es auch so, dass Paulus hauptsächlich recht hat. Vielleicht gibt es aber auch Situationen, wo Menschen sich hinter einer paulinischen Einsicht verstecken, wo sie sich weigern, etwas zu tun und mit einer paulinischen Wahrheit ihren eigenen Ungehorsam rechtfertigen. Vielleicht hat Jakobus sowas vor Augen gehabt. Also Sören Kierkegaard, Dietrich Bonhoeffer, zwei Philosophen, Theologen haben an der Stelle intensiv gearbeitet und gesagt, eigentlich glauben wir Paulus und Luther, aber wir haben die Fantasie für Situationen, wo Jakobus auch heute absolut recht hat. Bonhoeffer war der Punkt. Leute, die sagen, ja, mit den Nazis, bisschen schwierig, bin auch manchmal verwirrt, aber ich mache jetzt mal nichts, ich lass alles laufen und vertraue Gott dem Herrn, weil ich bin ja gerettet durch den Glauben, meine Werke sind egal. So, und Bonhoeffer sagt dazu, nee, komm, also wenn du weißt, Gutes zu tun und tust es nicht, es ist nicht in Ordnung, es ist Sünde. So, und das ist das, was Paulus sagt. Du kannst, was Jakobus sagt, ruh dich nicht aus auf einem Glauben, wenn du weißt, du müsstest etwas tun. Dann ist auch dein Glaube im Grunde ein Irrweg, wenn du dahinter deine Feigheit oder deine Widerständigkeit verstecken willst.
Ja, total spannend. Oh, meine Güte. Also am liebsten würde ich jetzt noch mal einen Sprung ganz zurück ins Alte Testament machen, weil das ist ja schon heftig, also was jetzt da zum Beispiel so ein Luther macht. Ne? Also er gestaltet den Kanon um, sortiert ihn zumindest um. Vielleicht wirft er sogar noch mal etwas, wo er sagt, nee, das ist unrecht. Wirft er vielleicht sogar am liebsten ganz raus. Ich bin so im Vorbereiten auf unsere Folge hier noch mal so der Geschichte begegnet, so wie zum Beispiel in den Samuel- und in den Königebüchern das ganze Verhältnis zwischen dem Südreich Juda und dem Nordreich Israel dargestellt wird und wie das Nordreich ziemlich schlecht wegkommt und wie eigentlich klipp und klar ist, also das Wahre und das Einzige und das wirklich Richtige, das spielt sich hier im Süden ab und das spielt sich in Jerusalem ab. Ja, also, und dann kommen die Chronikschriften und dann sieht man tatsächlich, wenn man das teilweise mit dem vergleicht, was wir heute außerbiblisch wissen, aber was in manchen Schriften durchaus auch innerbiblisch noch angedeutet ist, ne, merkt man eben, so einfach ist die Sache nicht. Da gab es auch im Norden eben ein Tempel und dieser Tempel hatte eine ähnliche Bedeutung wie der Tempel, das Heiligtum in Jerusalem. Und mitnichten war der Norden irgendwie kulturell und wirtschaftlich der schwächere Teil. Es war eigentlich genau umgekehrt. Der Süden war der schwächere Teil. Und wenn man da mal guckt, wie sich das verschoben hat und wie eben in den beiden Chronikbüchern auch noch einmal umgeschrieben wird, was eigentlich auch in Samuel- und Königebüchern schon beschrieben ist, dann sind das total interessante Vorgänge innerhalb der Bibel, wo man eben merkt, also aus ganz bestimmten Interessen wurden hier bestimmte Dinge noch einmal anders geordnet, mit einer anderen Intention auch erzählt. Also das, was du sagst, das ist nicht einfach nur, wo man sagen kann, ja, das hat halt hinterher Luther oder was mit der Bibel gemacht, sondern das kann man an vielen Stellen in der Bibel selber, kann man das verfolgen. Und ein Vergleich übrigens, das fand ich für mich das Krasseste, weil das ja so wichtig ist für teilweise die christologische Interpretation des sogenannten Alten Testaments, Jesaja 53. Wenn man mal vergleicht, dass Jesaja 53 im hebräischen Text tatsächlich ganz anders lautet als im Septuaginta-Text und dass das zwei ganz unterschiedliche Aussageabsichten dahinter stecken, kommt man auch auf die Frage, was ist denn eigentlich im Lauf der Zeit passiert, dass später da dieser Text wirklich anders notiert worden ist und in unterschiedlichen Bibeln Leute unterschiedliche Versionen von dieser gerade für das Christentum so wichtigen Stelle Jesaja 53 und der Gottesknecht und so weiter. Was hat sich denn da verschoben? Wir müssen gucken, dass wir
der zu Ende letzte kommen. Punkt, ne? Oh, der Gott der Bibel ist bis heute nicht verschütt gegangen. Ja, das klingt gut.
Ja, das, also ja, wie soll ich das jetzt ganz kurz fassen? Ich finde an verschiedenen Stellen in der Bibel und auch wenn man jetzt die Welt hinter den Texten einmal zur Kenntnis nimmt, wenn man dann eben feststellt, meine Güte, Jahwe, vermutlich eine Wettergottheit irgendwie auf der Sinai-Halbinsel, dann bewegt sich der Glaube an Jahwe Richtung Norden. Jahwe zusammen mit anderen Gottheiten wird eine Kriegsgottheit, wird was passiert, als wenn das Ganze nach Jerusalem kommt. Und dann finde ich, die Leute halten irgendwie immer auf eine teilweise sehr kreative und auch theologisch kreative Weise halten die Menschen der Bibel an ihrem Gott fest. Aber das können sie auch nur, indem sie ständig weiter nachdenken über ihre Vorstellung von Gott. Und ein ganz einschneidender Punkt, da sind wir ja schon drauf gekommen, scheint eben dann die Erfahrung der Zerstörung des Exils gewesen zu sein, wo wir dann heute sagen, dort kommen die allen Ernstes auf die Idee, es gibt, Es gibt nur einen einzigen Gott. Das ist die Geburtsstunde des Monotheismus. Und jetzt würde ich so gerne das noch vertiefen. Haben wir ja teilweise gemacht. Was passiert jetzt mit jüdischen Menschen, die ja mit diesen Schriften, mit den Interpretationen, mit den Lehren, die sich um diese Schriften herum ausgebildet haben, was passiert mit jüdischen Menschen, die jetzt Jesus erlebt haben und die merken, wir haben es in diesem Jesus von Nazareth in einer einzigartigen Weise mit Gott zu tun. Gott handelt durch diesen Menschen Jesus von Nazareth als sein Messias, als sein Christus. Ja, wir müssen sogar sagen, wir kommen irgendwie auf den Gedanken, er ist, in ihm haben wir es mit Gott selbst zu tun. Da machen sie noch Erfahrungen eines Geistes Gottes, dessen Ausgießung über alles Fleisch schon in der hebräischen Bibel verheißen war. Und auch dieser kreative Prozess, wie sie jetzt an dem Gedanken, Gott ist einer, festhalten, aber in diese Vorstellung des einen Gottes, den neutestamentlichen Gedanken hinein integrieren, der ist aber in sich selbst irgendwie noch mehr als nur eine einzige Substanz, ein einziges Wesen. Wir müssen das irgendwie noch einmal weiter und umdenken. So entsteht natürlich dann in der Tat, entstehen dort zwei unterschiedliche Bibeln und es entsteht aus dem Judentum heraus dann auch der christliche Glaube mit einer anderen Vorstellung von Jesus von Nazareth und von dem Messias und dann letzten Endes auch mit einer anderen Gottesvorstellung. Und das finde ich so wundersam, dass, und ich habe irgendwie meine ich dahinter, ich sag jetzt mal, einen Geist Gottes zu sehen, der es immer wieder schafft, unter ganz unterschiedlichen Bedingungen und mit neuen Erfahrungen dafür zu sorgen, dass wir an Gott festhalten können, dass wir uns ihn, dass die Menschen der Bibel ihn sich nicht nehmen lassen. Und das finde ich für mein Leben auch wichtig, dass ich mir durch bestimmte Erfahrungen, durch Zweifel, durch das, was durchaus auch heute dekonstruiert wird, nicht einfach alles hinschmeiße, sondern dass ich zurückkehre zu den alten Geschichten, die mir da erzählt werden und mit Hilfe dieser alten Geschichten durchaus entdecke, die waren schon seit Jahrtausenden kreativ in ihrer Gottesvorstellung, haben da nicht einfach nur wild ideologisiert und sich wild was ausgedacht. Das hat alles irgendwie Hand und Fuß. Das steht in einer gewissen Kontinuität. Aber man kann tatsächlich Gott anders und neu denken. Und ich glaube, ohne das wär ich auch nicht mehr am Glauben. Und das nochmal festzustellen, dass das schon ein Jahrhunderte, Jahrtausende langer Prozess, eine Dynamik ist, die ich für mich mal so jetzt zusammengefasst habe, die lassen sich ihren Gott nicht nehmen. Der ist auf diesem ganzen Weg nicht verschütt gegangen. Weil, wenn wir es mal vergleichen, wer kennt heute schon die Götter der Babylonier, der Assyrer, der Ägypter? Da musst du ja schon eigens Forschung machen und aus historischem Interesse. Aber die Gottesvorstellungen, die da entstanden sind, im Judentum, Monotheismus und auch im Christentum, ja, also das ist irgendwie was völlig anderes. Die anderen sind verschütt gegangen, der nicht. Ne? Finde ich stark.
Ist der lebendige Gott. Ja. Das lebt immer noch. Und du kannst, wenn du in dieser Bibliothek dich beheimatest, sehen, willst du dem Glauben treu bleiben, musst du ihn manchmal verändern. Wenn sich die ganze Welt ändert, dann kannst du nicht sagen, ja, mein Glauben soll das aber nicht tangieren. Das tangiert dein Glauben. Gottesbilder ändern sich in der Bibel, ändern sich massiv, befinden sich in ständiger Wandlung. Ich würde sogar sagen, auch in der Christentumsgeschichte geht dieser Prozess weiter. Und in diesem Wandel gibt es aber auch eine Beständigkeit. Es gibt dieses Stehen in dieser einen Geschichte mit dem Gott, dem Schöpfer dieser Welt, wo Wandlung dazugehören und nicht das Ende dieser Geschichte sind. Oder wie wir es mit unserer letzten und siebten These sagen, die Geschichtlichkeit, die Menschlichkeit der Bibel, auch ihre Spannung und Widersprüche, machen sie nicht ungöttlich, schmälern ihre Autorität nicht. Im Gegenteil, gerade in diesem menschlich allzu menschlichen Spiegel offenbart sich das Göttliche.
Ja, und das finde ich, das ist doch eigentlich eine zutiefst jetzt auch christliche Idee, dass wir sagen, wir glauben, hinter der Menschlichkeit und Peinlichkeit, hinter der Erdhaftigkeit, hinter dem Nichtverständlichen, was wir im Leben, im Sterben, im Leiden Jesu Christi sehen, da glauben wir, dass ausgerechnet dort das wahrhaft Göttliche aufleuchtet. Und das prägt meine Vorstellung auch vom Wort Gottes zutiefst. Wir haben hier einen Schatz, aber Paulus sagt mal schön, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und sich darum zu bemühen und hinter all dem eben das Göttliche und auch eine Autorität zu entdecken, gerade weil es so menschlich und widersprüchlich und ja, so geschichtlich auch ist, so dynamisch, gerade deshalb schafft es dieses Wort Gottes bis heute und verheddert, verstrickt uns, verführt uns zu tollen Diskursen über Gott und die Menschen und die Welt und führt Menschen hinein in die Gemeinschaft des Glaubens und führt dazu, dass Menschen anfangen, bis auf den heutigen Tag, an diesen Gott zu glauben, sich diesem Gott, dessen Geschichten sie in der Bibel lesen, anzuvertrauen in ihrer eigenen Zeit, in ihrem eigenen Leben. Mhm. Das wäre für mich die wahre göttliche Autorität, die hinter diesem Ganzen, wo man durchaus auch mal das Wundern im Sinne einer Verstörung oder damit komme ich überhaupt nicht klar, wo man das verstehen kann, da leuchtet für mich eigentlich zutiefst eine göttliche Autorität auf.
Ja, und um den Titel der letzten Folge aufzunehmen, es ist einfach irreführend zu fragen, ist die Bibel Gottes Wort oder ist sie Menschenwort oder nein, aber sie enthält Gottes Wort. Das ist alles unterkomplex. Die Bibel ist ein Zelt der Begegnung. Es ist der Ort des Aufscheins. Es ist der Raum, in dem Gott sich erschließt. Und jeder Versuch, das Ganze ein Teil, ein bisschen, nein, das führt alles in die Irre. Die Bibel ist viel zu heilig und göttlich für solche Aufteilungsgeschichten. Sie ist ein großes, spannendes Abenteuerbuch des Lebens, menschlich und göttlich, und wir bleiben dran, auch in den nächsten Folgen.